Salon 5.
Inhaltswarnung. In diesem Podcast geht es um Drogensucht und Drogenkonsum und in diesem Zusammenhang auch teilweise um psychische Erkrankungen und Suizid. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, hört den Podcast lieber nicht oder zumindest nicht alleine. Hilfe findet ihr unter anderem bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter 01801 31 30 31 und beim bundesweiten Sorgentelefon des DRK unter 060 62 607 67. Vielen Dank.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Salon 5 Podcast-Folge. Diese Woche geht es bei Salon 5 um das Thema Drogen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie vor allem junge Menschen Hilfe bekommen können, wenn sie Drogen nehmen. Bei mir ist deshalb Carsten Weimann von Neuanfang Hamm. Hallo, Herr Weimann.
Hallo, grüß Sie.
Herr Weimann, Sie sind ja Geschäftsführer der Kinder- und Jugendhilfe Hamm, Neuanfang heißt die. Und Sie und Ihr Team, Sie kümmern sich quasi um Kinder und Jugendliche und junge erwachsene Familien, wenn die in schwierige Situationen kommen und dann Hilfe auch von außen benötigen. Wie oft haben Sie denn da mit Jugendlichen zu tun, die Drogen konsumieren?
Täglich. Ich kenne keine Jugendlichen, die keine Drogen konsumieren. Natürlich völlig unterschiedlich, sowohl in der Quantität als auch in der Qualität. Es gibt Jugendliche, die kiffen einmal in der Woche. Es gibt Jugendliche, die sind täglich besoffen. Es gibt Jugendliche, die auch eben härtere chemische Drogen vor allen Dingen konsumieren. Oder alles zusammen.
Und wie ist dann so Ihr Gefühl? Ist das in den vergangenen Jahren eher mehr oder eher weniger geworden?
Ich glaube, es ist nicht mehr geworden, sondern es ist auffälliger geworden, weil wir einfach auch gesellschaftlich viel breiter darüber diskutieren, was für eine Drogenproblematik eigentlich da ist. Insgesamt, glaube ich, so im Laufe der Jahre hat sich das ein bisschen verschoben, vom Kiffen hin eben zu sehr viel chemischen Zeugs, was da so eingenommen wird.
Okay. Und was macht das besonders gefährlich?
Besonders gefährlich macht vor allen Dingen, weil die Jugendlichen nicht genau wissen, was sie denn da so nehmen und sich, ich will nicht sagen häufig intoxikieren, aber es kommt eben schon vor, dass wir Kinder und Jugendliche haben, aber eben vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die dann auch auf der Intensivstation landen und gar nicht wissen, warum sie auf der Intensivstation sind, weil sie so weggebeamt sind.
Welche Gründe können dann überhaupt dazu führen, dass ein Jugendlicher anfängt, Drogen zu nehmen?
Ach, also wenn ich das wüsste, hätte ich eine Idee, wie man es abstellen kann. Ich glaube, das ist völlig unterschiedlich. Ganz vieles ausprobieren, mal schauen, wie es so wirkt. Das geile Gefühl eben zu kiffen, cool zu sein, in der Peer Group entsprechend zu agieren. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Ich glaube gar nicht so sehr, dass die allermeisten Jugendlichen, die Drogen konsumieren, so ernsthafte Probleme damit oder sich aus ernsthaften Problemen verabschieden wollen, sondern das ist wirklich so, ja, so ein Ablösungsprozess einfach aus der Erwachsenenwelt. Ich bin jetzt auch cool, ich darf das auch machen. Es ist einfach ein schönes Gefühl, Drogen zu nehmen. Ich bin da drin.
Und wenn jetzt ein Jugendlicher zu Ihnen kommt mit einem Drogenproblem, was braucht der dann am meisten?
Der braucht, wie alle Jugendlichen, die zu uns kommen, Erwachsene, die empathisch sind. Und die nicht mit erhobenen Zeigefinger da stehen und sagen, boah, jetzt hör aber mal endlich auf zu kiffen und hör auf, die Pillen zu schlucken. Das hat, glaube ich, so noch nie funktioniert, wenn Eltern, und wir haben ja so ein bisschen dann auch Elternfunktion, das probiert haben, das funktioniert nicht. Was die brauchen, ist Verständnis und Empathie.
Das heißt, Sie haben es gerade schon angesprochen, wenn wir jetzt über das Thema No-Gos reden wollen beim Umgang mit Betroffenen, wäre also der erhobene Zeigefinger oder was würden Sie sagen?
Das No-Go ist sozusagen, sich als den Erwachsenen aufzuspielen, der sagt, du darfst keine Drogen nehmen, das ist ganz schlecht und du wirst krank und tralala. Das weiß ich alles. Also ich, mein Kollege hat mal so den Spruch geprägt in so Aufnahmegesprächen, die wir führen. Wir sind lediglich die Krücke. Laufen musst du alleine. Aber die Krücke hilft dir ab und zu beim Laufen und wir beraten dich. Und wenn du auf uns hörst, dann ist das meistens gut. Wenn du nicht auf uns hörst, läufst du auch mal gegen die Wand und dann müssen wir gucken, dass wir die Krücke wieder daneben stellen.
Okay. Was sind denn so die ersten Schritte, wenn jetzt ein Betroffener zu Ihnen kommt? Was machen Sie dann als erstes mit dem?
Beziehung eingehen. Verständnis haben. empathisch sein. All das, was unsere Eltern eigentlich so gemacht haben, wenn Jugendliche bei uns wohnen oder leben, wir laufen eben nicht darum, du darfst dieses nicht. Und wenn das passiert, dann kriegst du Hausarreste und Taschengeld entzogen und diesen ganzen Scheiß. Das machen wir alles gar nicht. Wir leben hier völlig sanktionsfrei mit unseren Jugendlichen. Was wir aber klar sagen, wenn du Straftaten begehst, also was Illegales fabrizierst und was wir mitbekommen, dann zeigen wir dich an. Wir schmeißen dich aber nicht raus, sondern wir gehen mit dir zur, ich gehe zur Polizei, zeig dich an. Und am nächsten Tag besorge ich dir einen Rechtsanwalt, dann gehe ich mit dir zu diesem Rechtsanwalt und komme mit zu Gericht. Aber ich zeig dich an, weil wir lassen gar, auf gar keinen Fall irgendwelche illegalen Sachen hier durchgehen. Da weder den Diebstahl, den Überfall noch den Drogenkonsum. Wenn wir das Gefühl haben, wir haben Jugendliche, die zum Beispiel anfangen zu dealen, dann rufen wir die Polizei und gehen mit der Polizei in die Wohnung und machen auch eine Hausdurchsuchung, ja.
Ja, okay.
Aber wir schmeißen den Jugendlichen nicht raus. Genauso wie unsere Eltern es eben nicht gemacht haben. Wenn wir mal irgendwie Zores als Jugendliche veranstaltet haben, haben die meisten Eltern schmeißen ihre Kinder nicht raus. Und genau das machen wir auch nicht.
Okay.
Aber wir lassen es nicht durchgehen.
Wie muss ich mir das denn rein praktisch jetzt vorstellen, so vom Prozess? Also kommen die Jugendlichen quasi auf Sie zu und Ihr Team oder kommen Sie auf die Jugendlichen zu und was passiert dann? Also setzen Sie sich erstmal hin und reden und überlegen, wie es dann weitergeht oder wie muss ich mir das vorstellen?
Da gibt es keine bestimmten Mechanismen. Also wir kriegen Kontakt in der Regel durch Anfragen des Jugendamtes. Wir werden also bundesweit belegt, ganz häufig aber eben hier auch aus Hamm. Da rufen uns die Kollegen an und fragen, wir haben hier Fritzchen und Hänschen und Gräschen, die hat dieses und jenes Problem, könnt ihr euch darum kümmern? Und dann lernen wir Hänschen kennen und überlegen mit Hänschen, ob wir zusammenkommen können, ob wir eine Basis haben, zusammenzuarbeiten. Grundlage bei dem Ganzen ist, das sagen wir in jedem Aufnahmegespräch, erstens lügen wir uns gegenseitig nicht an. Wir machen nie irgendwas über den Kopf des Jugendlichen hinweg. Das heißt, bei allen Gesprächen, wichtigen Gesprächen, ist der Jugendliche immer dabei. Der wird ja ernst genommen, der will ja auch ernst genommen werden. Das ist auch ganz wichtig. Und was wir aber noch sagen, und das ist ganz wichtig, wenn wir klar haben, wir nehmen den Jugendlichen auf, sagen ihm auch, wenn wir dich aufnehmen, schmeißen wir dich nicht raus. Du kannst dir machen, was du willst, wir schmeißen dich nicht raus. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die allermeisten Jugendlichen, die sind ja sehr Jugendhilfe erfahren, das nicht glauben und 3 Monate über Tische und Bänke gehen oder 6 Wochen oder auch mal 4 Monate, bis die realisiert haben, ah, alles klar, die machen das wirklich nicht. Beste Beispiel, wir hatten vor einem Jahr, anderthalb Jahren ein Mädchen, die hatte 16, 40 Wohngruppen hinter sich, 40. 16. Und die saß dann hier und wir haben ja auch gesagt, wir mochten die alle leiden, alles klar, wir schmeißen die nicht raus. Die ging raus und trat unten die Eingangstür ein, große Scheibe kaputt. Dann stand die da mit verschränkten Armen und sagte, so, jetzt schmeißt du mich raus. Nee, machen wir nicht, du musst die jetzt bezahlen. Die ist noch immer bei uns und mittlerweile funktioniert das wunderbar, weil die verstanden hat, Erwachsene können auch verlässlich sein und zuverlässig sein und genau das brauchen die Jugendlichen. Dann relativiert sich im Übrigen auch im Laufe der Zeit der Drogenkonsum. Komischerweise. Bei den allermeisten, nicht bei allen, natürlich.
Wenn Sie jetzt sagen, das Mädchen ist jetzt immer noch bei Ihnen, gibt es so, also wie lange werden dann Jugendliche bei Ihnen betreut? Gibt es da so eine Zeitspanne oder ist es auch von, keine Ahnung, 2 Tagen bis zu, weiß ich nicht.
Also 2 Tage haben wir noch nie geschafft. Aber wir haben Jugendliche, die sind ein Jahr hier, ein halbes Jahr bei uns. Wir haben einen großen ambulanten, teilstationären Bereich, aber auch eben Intensivwohngruppen. Wir haben Jugendliche, die sind ganz unterschiedlich. Wir haben auch Jugendliche, die 5, 6 Jahre hier bei uns sind. Das häufig bei Jugendlichen, die ganz viele Wohngruppen, die sogenannten Systemspringer, die bei uns landen, die dann 20, 30, 40 Wohngruppen durchhaben und wenn die verstanden haben, alles klar, hier läuft das ein bisschen anders und wir sind auch vielleicht, interagieren auch mit den Jugendlichen anders, dann funktioniert das.
Wie wichtig ist denn so die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen? Sie haben ja gerade gesagt, zum Beispiel mit der Polizei, dass Sie da auch mal mit zu tun haben oder auch, weiß ich nicht, mit Krankenhäusern und so, gerade jetzt im Hinblick auf Jugendliche, die halt ein Drogenproblem haben.
Ungeheuer wichtig. Also wir müssen sehr intensiv und wollen das auch natürlich mit der örtlichen Polizei hier zusammenarbeiten. Das machen wir auch auf allen Ebenen. Wir arbeiten aber eben auch sehr intensiv mit unserer Kinderklinik hier zusammen und auch mit der Jugendpsychiatrie oder Jugendsuchtberatung. Das ist ja ganz häufig, dass Jugendliche dann irgendwann mal sagen, ich muss kiffen, ich will aber nicht mehr kiffen. Wir sind keine Therapeuten, wir sind Sozialarbeiter und Erzieher. Also suchen wir eine Einrichtung, zum Beispiel Jugendsuchtberatung, wo die Jugendlichen sich beraten können und Wege finden, eben weniger zu kiffen oder ganz aufzuhören. Aber auch an der Stelle, wenn die 3 Wochen nicht gekifft haben, dann wieder anfangen zu kiffen, dann gehen wir nicht daher mit dem erhobenen Zeigefinger, aber. Ne? Nee, nee, das ist dann eben so. Nächster Versuch bitte.
Okay. Und welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit der Familie von den Jugendlichen?
Es ist ganz unterschiedlich. Wir haben häufig mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun, die aus desolatesten Verhältnissen kommen, wo auch die Eltern häufig Suchterfahrung haben, sehr arme Eltern oder Eltern, die einfach keine Lust haben oder nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu versorgen oder ihre Jugendlichen zu versorgen. Und von daher ist das oberste Ziel von Jugendhilfe ist ja quasi immer stationärer Jugendhilfe Rückführung in die Ursprungsfamilie. Das haben wir uns auch in alle Konzepte geschrieben, weil es da stehen muss. Aber in der Regel oder in der Praxis passiert es eher selten. Deswegen ist diese Arbeit mit den Eltern ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber für unsere Jugendlichen, mit denen wir hier zusammenarbeiten, spielen die Eltern häufig keine Rolle mehr. Da sind wir so ein bisschen Ersatzmama, Ersatzpapa, Ersatzbruder, Schwester, was auch immer, Onkel, Tante, Opa. Also ich habe mittlerweile die Opa-Funktion, meine Kollegen so die Papa- und Mama-Funktion. Manchmal auch noch Geschwisterfunktion. Also das ist ganz unterschiedlich. Wir duzen uns hier zum Beispiel auch alle. Wir haben also in diesem Betrieb, wir betreuen 130 Kinder und Jugendliche, und wir duzen alle und die duzen uns auch. Wir duzen auch die Putzfrau und den Hausmeister. Von daher ist das von der Atmosphäre sehr familiär. Probieren wir zumindest hinzukriegen.
Wenn Sie sagen, Sie haben 130 Jugendliche, wie viel sind Sie dann quasi im Team, die die Jugendlichen betreuen?
Das ist völlig unterschiedlich. Die Jugendlichen müssen Betreuung zulassen. Es gibt ja keine Zwangsbeglückung. Das heißt, alles, was wir machen, ist freiwillig. Und wenn wir mit anfangen, mit Jugendlichen zu arbeiten, dann gucken wir, was können die denn schon? Wenn die alleine kochen können, in ihrer Zweier-WG, in der sie wohnen, dann brauchen die keine Unterstützung beim Kochen. Wenn die alleine einkaufen können, brauchen sie keine Unterstützung beim Einkaufen. Können sie das aber alles eben nicht, dann kochen wir und kaufen ein und putzen mit den Jugendlichen. Also wir machen all das, was wir oder was man als normaler Jugendlicher, junger Erwachsener zu Hause gelernt hat, erlernt hat, das versuchen wir hier ein Stück weit nachzuholen. Aber eben, wir kommen nicht als Zwangsbeglücker daher und sagen, du musst jetzt mit uns einkaufen, du musst jetzt mit uns, wenn die nicht mit uns einkaufen gehen, ja, dann haben sie eben nichts zu essen, die verhungern ja nicht so schnell. Das relativiert sich dann aber relativ schnell. Und dann finden die das auch ganz cool, mit uns einkaufen zu gehen oder zusammen zu kochen.
Ja, okay. Sie haben ja auch selber gerade schon diesen Aspekt von Freiwilligkeit angesprochen. Also ich habe das bei Ihnen auch zum Beispiel auf der Internetseite gelesen, ne, dass Ihre Arbeit geprägt ist eigentlich vom Leitgedanken der Freiwilligkeit. Also dass Sie mit den Leuten zusammenarbeiten, wenn die selber auch quasi sich irgendwie Veränderungen haben wollen in ihrem Leben. Heißt ja irgendwie, es muss halt von beiden Seiten was kommen. Was ist, wenn das nicht der Fall ist?
Dann habe ich das zu akzeptieren. Wenn der 17-jährige Jugendliche sagt, fühle mich sauwohl so, wie ich gerade lebe, dann fühlt er sich sehr sauwohl, dann ist das gut, dann nehme ich das auch so hin. Ob ich das gut finde, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich probiere dann eben mit ihm sein Leben zu organisieren. Und wir haben Jugendliche, da ist klar, die sind 21, 22 und die werden nicht im normalen Arbeitsleben teilnehmen. Die werden keine Ausbildung machen und keinen Schulabschluss hinkriegen, sondern die werden vermutlich bis zum Ende ihrer Tage in Sozialhilfe leben, in Jugendhilfe und dann Sozialhilfe leben. Aber wenn die das organisiert kriegen und darin sich wohlfühlen und die Gesellschaft sozusagen keinen Schaden davon trägt, ist das ja auch völlig in Ordnung. Wir wollen verhindern, dass die Jugendlichen zum Beispiel kriminell werden. Das ist eins unserer großen Ziele. Aber wenn es dann eben nicht anders geht und der Jugendliche aus was für Gründen auch immer, weil er vielleicht nicht besonders helle ist oder weil er eben seiner ganzen Struktur eben so ist, wie er ist, dann lebt er eben in Sozialhilfe, bis er 75 ist, ja. Das muss ich dann akzeptieren, leider.
Okay.
Einfach ist das nicht, das ist eher doof, auch für meine Kollegen, weil wir natürlich einen Anspruch haben. Wir wollen immer das Beste für diese Menschen und für diese Kinder und Jugendlichen. Und manchmal ist aber eben das Beste in unseren Augen nicht das Beste.
Okay, ja gut, okay. Da ist ja dann vielleicht auch wieder der Gedanke, was Sie eben am Anfang sagten, man muss einfach akzeptieren und den Menschen erstmal so annehmen, wie er ist, ne? Ja.
Also wir haben keinen Zauberstab. Wir haben keine Wundermittel, sondern das Einzige, was wir an Arbeitsmitteln haben, ist tatsächlich, wir reden sehr intensiv und sehr viel und sehr häufig. Und was wir haben, ist Empathie. Und wir können nur mit Empathie arbeiten. Sanktionen haben wir gelernt, ist völlig kontraproduktiv, das machen wir nicht. Wir haben auch keine Sanktionen. Ne? Wir haben nichts. Wir können nicht sagen, Hausarrest, diesen ganzen Quatsch, den man da so als Eltern so macht, das haben wir alles nicht. Sondern wir versuchen eben über Empathie mit den jungen Menschen in Kontakt zu kommen.
Was ich mich gerade gefragt habe, Sie haben ja gesagt, Sie haben manche Jugendliche, die haben irgendwie 30, 40 Wohngruppen schon durch und vielleicht viele auch Systemsprenger dabei, Leute, die es auch nicht einfach hatten in ihrem Leben, weil die vielleicht aus einem schwierigen Elternhaus kommen. Was kann man denn vielleicht schon vorher tun, damit es irgendwann, blöd gesagt, Einrichtungen wie Sie vielleicht gar nicht mehr braucht, weil es den Jugendlichen vorher schon gut genug geht, sag ich mal, dass man die eben nicht noch auffangen muss sozusagen. Was muss sich da ändern?
Die zwei Sachen meines Erachtens ändern. Zum einen muss sich die Einstellung der Jugendhilfeträger an vielen Stellen ändern. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es einfach auch den Wohlfahrtsverbänden, so wie uns, viel zu einfach gemacht wird, mit den Jugendlichen so umzugehen. Du funktionierst nicht, du hältst die Regeln nicht ein, die wir hier haben, wir schmeißen dich raus. Dann haben wir eine Warteliste, wir füllen dich wieder auf. Und ich glaube, das ist ein Fehler im System. Das müssen wir dringendst bearbeiten und auch in dieser Szene, in dieser Jugendhilfeszene dringend bearbeiten. Das Zweite, was ich glaube, ist, dass wir viel früher mit präventiv arbeiten müssen. Das heißt also, sowohl im Kindergarten als auch in Grundschulen. Wenn ich sehe, wie die eine oder andere Grundschule ausgestattet ist, gerade in sozialen Brennpunkten, die wir auch hier in Hamm haben, personell vor allen Dingen, wundert mich eigentlich nichts.
Okay. Also es braucht quasi, würden Sie sagen, dann mehr, weiß ich nicht, Sozialarbeit auch an Schulen oder was stellen Sie sich da konkret vor?
Also ich würde mir wünschen, dass ganz viel, viel, viel früher mit Eltern angefangen wird zu arbeiten. Mit dem Grundschulkind und mit dem Kindergartenkind natürlich auch. Aber alles, was wir hier erleben, auch an Verrücktheiten, die die Jugendlichen uns hier so präsentieren, haben die Jugendlichen zu Hause gelernt. In der Regel bei ihren Eltern oder da, wo sie die erste Zeit ihres Lebens verbracht haben. Und alles, was sie hier so aufführen mit 15, 16, 17, 18, 19, sind letztendlich angelernte Geschichten, die im frühen Kindesalter falsch gelaufen sind. Vielleicht schon in der Schwangerschaft falsch gelaufen sind. Und da wünsche ich mir eigentlich, dann nützt es eigentlich gar nicht, noch mehr Sozialarbeiter hinzustellen, sondern einfach mit den Eltern in den Kontakt treten, gerade in den Grundschulen. Und mit den Eltern versuchen, so ein Bewusstsein zu entwickeln, dass es vielleicht gut ist, blödes Beispiel, in der Schwangerschaft nicht zu rauchen. Oder den 7-Jährigen keine Ohrfeigen zu verpassen, sondern vielleicht mit ihm zu reden.
Ja, okay.
Das sind ganz einfache, triviale Sachen. Oder Essen zu kochen. Dass es wichtig ist, dass das Grundschulkind einfach morgens ein Frühstück hat und eine Butterdose mit hat in die Schule. Und also mehr Verantwortungsbewusstsein einfach vielleicht auch produzieren.
Okay. Ja, Sie sagen jetzt, das sei irgendwie trivial, aber ich finde schon, dass, so nehme ich das zumindest wahr, ja noch nicht so richtig stattfindet, also diese Elternarbeit. Ich habe eher das Gefühl, dass immer bei den Jugendlichen dann angesetzt wird. Oder ich meine, man hat selber auch in der Schule so Drogenpräventionstage und sowas mitgemacht. Aber ja, stimmt, die Elternansprache hat da zumindest nach meiner Wahrnehmung jetzt nicht so richtig stattgefunden, ja.
Also ich glaube, solange wir gesellschaftlich, und das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem dahinstellen und sagen, das ist wunderbar, wenn wir zum Oktoberfest besaufen, bis wir umfallen und da kotzend irgendwo im Zelt liegen und die gleichen Gestalten am nächsten Tag sagen, aber du darfst nicht kiffen, Fritz hier. Dann nehmen wir uns ja selber nicht ernst. Und Jugendliche haben eine große Antenne und sind sehr sensibel für das, was Erwachsene so machen, weil wir sind nämlich tatsächlich Vorbilder. Wollte ich als Jugendlicher oder als Kind eigentlich auch nie wahrhaben, dass meine Eltern, mein Umfeld ein Vorbild für mich ist. Das ist aber so. Und das sehen wir hier jeden Tag, dass die Jugendlichen ganz viel sich bei uns abgucken. Wie verhalten wir uns? Wie streiten wir uns? Die kriegen ja auch mit, dass wir uns hier nach Wolle haben, weil wir irgendeinen Konflikt haben. Wie gehen wir da miteinander um? Wenn wir uns mal anstreien, gehen wir mal 10 Minuten wieder zum Kaffee trinken. Später zum Kaffee trinken. Also nicht so diesen Dauerzwist und so, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen ein vernünftiges Verhältnis einfach entwickeln. Das ist, glaube ich, wichtig. Vorbild sein.
Okay. Was sind denn insgesamt so die größten Hindernisse oder Hürden vielleicht, wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, die ein Drogenproblem haben? Wo kann da vielleicht am meisten schiefgehen?
Also, ich weiß gar nicht, ob da so viel schiefgehen kann. Ich glaube, wenn man einigermaßen vernünftig und empathisch mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgeht, dann kann da gar nicht so viel schiefgehen, weil ich habe ja nicht den Anspruch, der Retter zu sein. Das bin ich nicht. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen müssen sich selber retten. Und die müssen selber für sich entscheiden, ich will keine Drogen mehr nehmen. Ich will aufhören zu saufen und Ecstasy ist doof, weil es mich vielleicht auch mal irgendwann umbringt. Das müssen die selber für sich entscheiden. Ich kann die beraten, ich kann die Krücke sein. Und solange, glaube ich, diese Funktion ausfülle, Krücke zu sein, beratend dazustehen, empathisch dazustehen und sagen, überleg doch mal, was passieren kann. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die haben wir alle gemacht. Mama und Papa haben gesagt, rauch nicht oder mach sonst irgendwas nicht. Natürlich haben wir es gemacht. Und die sagen, völlig doof. Ne? Rauchen finde ich doof. Ne? Ich rauche gar nicht. Aber ausprobiert habe ich es natürlich, gerade immer, wenn Papa und Mama gesagt haben, hör mal auf damit. Ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Und dann kann gar nicht so viel schieflaufen, weil die allermeisten, nee, nicht die allermeisten, alle Jugendlichen, mit denen ich hier zu tun habe oder die wir zu tun haben, die haben eigentlich ein Ziel. Die wollen nett leben mit ihrem Lebenspartner, die wollen ein Kind haben vielleicht, die wollen ein Haus haben, wollen ein Auto haben und Urlaub fahren. Wenn man die verrücktesten Jugendlichen fragt, was ist dein Wunsch, kommt genau das. Von daher ist das eine gute Grundlage, mit den Jugendlichen auf einer vernünftigen Ebene zu arbeiten.
Okay, wenn Sie jetzt sagen, mit den Jugendlichen arbeiten, Sie sagen, Sie reden viel mit denen, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, als Jugendlicher bei Ihnen in die Einrichtung kommen würde, wie muss ich mir dann meinen Tagesablauf vorstellen? Wird das irgendwie, muss ich mir das selber strukturieren oder was ist mit Schule und so weiter? Wie sieht es da aus bei Ihnen?
Kommt ganz darauf an, in welchem Bereich Sie hier wohnen. Wenn wir im sogenannten ambulant betreuten Wohnen leben, das sind Jugendliche, die in der Regel 16 sind, die wohnen in Zweier-WGs, in eigenen Wohnungen. Und dann gucken wir, was will der Jugendliche machen? Will der seinen Schulabschluss nachholen oder will der wieder zur Schule gehen oder will er eine Ausbildung machen? Manchmal sind die Jugendlichen, obwohl sie 16 sind, seit 7 Jahren nicht in die Schule gegangen. Also da fangen wir noch ein bisschen bei Adam und Eva an. Da fangen wir da an, morgens mal aufzustehen. Da fangen wir aber nicht an, um 7 Uhr aufzustehen, sondern du kommst zu uns zu einer gewissen Uhrzeit. Wir verabreden uns. Es gibt feste Zeiten. Du musst um 9 Uhr irgendwo sein, weil ich zahle ja dein Taschengeld aus. Bist du um 9 Uhr nicht da, bin ich weg. Also hast du kein Taschengeld. Das ist doof. Also beim zweiten oder dritten Mal kommt er um 9 Uhr, weil er will ja Geld haben. Ein bisschen Erpressung. Aber auf Dauer wirkt das. Also wir haben ja auch Jugendliche, die zum Beispiel über das Bürgergeld finanziert werden. Und wenn die eben nicht ihre Termine einhalten, kriegen sie kein Bürgergeld mehr. Das ist doof. Dann gehen wir mit denen zur Hammertafel, zur Lebensmittelausgabe. Das macht man als 17-, 18-, 19-Jähriger vielleicht einmal, dann findet man das richtig, richtig scheiße. Und das Ergebnis ist, dass dann auf einmal Bewegung stattfindet. Das ist ganz trivial. Das ist ja deine Verantwortung, dein Leben. Ne? Du bist groß sein, also musst du auch verantwortlich für dich sein.
Okay. Heißt also, Sie haben ja schon gesagt, es wird ohne Strafen gearbeitet, sondern es ist dann, so wie ich das verstanden habe, eher so, dass ich als Jugendlicher selbst merke, okay, mein Handeln, wenn ich mich so und so verhalte, hat das bestimmte Konsequenzen. Also passe ich mein Handeln dann vielleicht auch an. Ja.
Also wir haben ein blödes Beispiel. Wir haben Feuermelder natürlich in jedem Zimmer. Die Dinger werden mit einer großen Freude abgebaut, weil ja in dem Zimmer dann geraucht werden kann. Wir haben Rauchverbot in unseren Wohnungen, Zimmern. Die Dinger sind abgebaut. Fällt das meinem Kollegen auf? Holen wir den Elektriker, der baut den neuen Feuermelder da ein. Der kostet 75 Euro. Diese 75 Euro müssen die Jugendlichen bezahlen. Ist ja klar. Wer denn sonst?
Ja, eben.
Das macht man ein oder zweimal, dann findet man das ziemlich doof, dass man auf einmal 75 Euro weniger zur Verfügung hat im Monat. Also hört man damit auf. Lerneffekt.
Ja, klar, okay.
Und so funktioniert das an ganz vielen Stellen. So ganz triviale Kleinigkeiten. Kommst du nicht pünktlich, bin ich weg. Also kannst keiner mit dir einkaufen gehen. Das Wochenende ist doof. Also wir haben Situationen, wo Jugendliche freitags, nachmittags nicht zum Termin erscheinen zum Einkaufen. Was macht mein Kollege? Der fährt dann und kauft Knäckebrot und Mineralwasser. Damit der Jugendliche muss ja irgendwas zu essen haben. Das findet der dann ganz saudoof. Mineralwasser und Knäckebrot ist nicht so richtig lecker. Am nächsten Freitag funktioniert das dann vermutlich.
Okay.
So wie das eben auch zu Hause funktioniert. Wie man
Ja.
so, ne, du musst jetzt mal in Bewegung kommen. Wir tragen dir die Klamotten nicht hinterher. Warum?
Was ich mich gefragt habe, Sie haben ja gesagt, Sie schmeißen keinen raus. Gibt es trotzdem irgendwann Fälle, wo Sie sagen, da können wir jetzt nichts tun, irgendwie?
Ja, das hat man neulich erst, also letzte Woche, haben wir einen Jugendlichen, den haben wir ganz lange betreut. Der hat aber dann so massive Straftaten begangen und hat andere Jugendliche mit Messer bedroht, wo wir gesagt haben, das ist nicht mehr zu machen, das können wir nicht mehr verantworten. Und damit, den mussten wir tatsächlich dann rausschmeißen. Aber wir machen auch nicht so einen Rauschmiss, wir stellen ihn vor die Tür, sondern wir haben dann am nächsten Tag zusammen mit dem zuständigen Jugendamt und dem Amtsvormund geguckt, dass eine neue Einrichtung gefunden wird. Und wir haben ihnen die neue Einrichtung. Wir haben das auch erklärt. Wir haben die nicht vor die Tür gestellt, sagen, Tasche in der Hand, ein Schuss. Nein, wir haben dann geguckt, dass eine Anschlussmaßnahme stattfindet. Und das
Okay.
machen wir bei allen Jugendlichen, wo solche Situationen auftreten.
Passiert das oft?
Nee, ganz selten. Also wir machen diese HBW-Geschichten, Wohngruppen, 10, 15 Jahre. Und ich kann mich also an dem letzte Woche leider erinnern. Das tat mir total leid. Und davor hatten wir das, glaube ich, ein einziges Mal bei einem Jugendlichen, der in der Wohngruppe nicht mehr zu halten war. Leider. Also
Aber
ganz selten.
okay, also scheint es in den Großteil der Fällen dann Ihr Konzept ja auch aufzugehen.
Also wir sind ziemlich leidensfähig. Das leidensfähig gehört dazu. Das heißt, es geht auch mal eine Tür kaputt und es geht auch mal eine Scheibe kaputt. Das ertragen wir, ja.
Okay. Wie dick muss das Fell von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein, die bei Ihnen arbeiten?
Das ist die typische Frage von Jugendämtern, die zu uns kommen, noch nicht mit uns zusammengearbeitet haben. Ich glaube, das ist gar nicht so dick, sondern die Jugendlichen sind höchst sensibel. Und die merken einfach, wenn da meine Kollegin Müller sitzt, wir haben keine Kollegin Müller, deswegen kann ich das sagen, die Kollegin Müller sitzt und merkt, die macht mich leiden. Und sobald das eigentlich klar ist und die Antenne sagt, ah, die findet mich nett, die kann mich leiden, kann die Kollegin Müller mit dem Fritzchen machen, was sie will. Der schmilzt quasi, weil er auf einmal einen Erwachsenen hat, der nicht da steht und sagt, wenn du das nicht machst, kriegst du zwei Ohrfeigen, wenn du das nicht machst, schmeiß ich dich raus. Nein, sondern wie Mama und Papa das normalerweise machen oder Geschwister machen, empathisch mit diesem verrückten Jugendlichen umzugehen. Den Verrücktheiten der Jugendlichen. Nicht mit dem, die sind ja nicht verrückt, sondern mit den Verrücktheiten, die die Jugendlichen so bieten. Und die bieten alles, was man sich denken kann. Alles.
Was haben Sie da so für Beispiele?
Sag mal, von Sachbeschädigung bis ich springe mal aus dem zweiten Stock, weil die Treppe so doof ist, bis hin, ich besauf mich in meinem Zimmer bis zur Unkenntlichkeit. Also wir haben hier so alles, was so Gottes Garten so bietet, erleben wir hier eben auch leider. Und das muss man dann tatsächlich aushalten. Aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Also wir haben Bereitschaftsdienste, die dann am Wochenende zum Beispiel zukommen, sodass die Kollegen nie alleine sind. Aber das passiert sehr, sehr, sehr selten.
Ja, okay.
Sehr, sehr selten. Also das ist nicht so die Regel.
Ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine Frage, und zwar, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sag ich mal, das Gefühl haben, wenn sie vielleicht in ihrem Umfeld auch die Vermutung haben, da ist irgendwie jemand, dem geht's nicht gut, der hat vielleicht selber ein Drogenproblem, trinkt vielleicht doch mal zwei Bier zu viel und zwar öfter, als eigentlich gut ist, oder nimmt vielleicht auch andere Sachen. Was kann ich dann machen, wenn ich der Person helfen möchte?
Also ich empfehle, kriegen solche Anrufe ganz häufig, dass irgendwelche Nachbarn, Verwandten oder wer auch immer anrufen und sagt, da ist aber irgendwas in der Familie. Es gibt Gott sei Dank in jedem Jugendamt in Deutschland, wir sind da gut organisiert, gibt es Mitarbeiter, die sind da ansprechbar und da muss man sich auch nicht schämen, man kann das anonym machen. Das hilft manchmal. Und lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig. Und wenn ich das Gefühl habe, meinem 15-jährigen Nachbarn geht es nicht gut, weil da zu Hause laufend Theater ist, dann schadet das gar nichts, die Kollegen des örtlichen Jugendamtes mal anzurufen und sagen, ich habe hier ein schlechtes Gefühl, könnt ihr vielleicht mal gucken. Das machen die dann auch und die machen sich da schon Eindruck und die sind alle so erfahren und auch so engagiert, gerade in den Jugendämtern, die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, die sind schon sensibel und die kriegen das auch mit.
Und haben Sie einen Tipp vielleicht speziell für junge Menschen? Also wenn es jetzt darum geht, dass man das Gefühl hat, das ist ein Freund von mir oder ein Klassenkamerad oder so, an wen kann ich mich wenden? Auch ans
Ja,
Jugendamt? Oder wer ist
ans
das auch?
Jugendamt zum Beispiel, aber Gott sei Dank gibt es ja in vielen Schulen mittlerweile Sozialarbeit. Ich war selbst 15 Jahre Schulsozialarbeiter hier in Hamm in einer Brennpunkt-Hauptschule. Und da bin ich ganz häufig angesprochen worden von Schülern, die gesagt haben, mein Nachbar oder das Fritzchen, da ist irgendwas, kannst du da mal gucken. Und ich glaube, es gibt genug Menschen, die man ansprechen kann. Und im Zweifelsfall, das muss man auch sagen, ist immer auch die Polizei da. Die Polizei ist in dem Fall wirklich Freund und Helfer. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass man hier gerade bei Jugendlichen, die schwierig sind, sehr kollegial und vernünftig mit Polizei zusammenarbeiten kann. Und das ist tut wirklich gut, dass man da auch eine Unterstützung bekommt.
Okay, Herr Weimann, dann hätte ich an der Stelle mein Fragenpulver verschossen quasi. Gibt es noch was, was Sie loswerden möchten, was Sie noch berichten möchten?
Also, ich glaube, was man vielleicht in dem ganzen Kontext nochmal diskutieren muss und was man auch öffentlich diskutieren muss, ich kriege immer so ein bisschen die Krise, wenn ich da lese, wie schlecht so die Jugendämter alle arbeiten und was da alles so vorgefallen und passiert ist. Ich glaube, dass die allermeisten Kolleginnen und Kollegen in den Jugendämtern einen richtig geilen und guten Job machen und ganz vielen Familien und Kindern und Jugendlichen auch helfen. Und dass das wenig wertgeschätzt wird. Sondern so ein Jugendamt hat ja immer noch so die nehme die Kinder weg. Was für ein Quatsch. Nein, ganz im Gegenteil. Die sorgen dafür, dass unser System vernünftig funktioniert. Und das machen die richtig gut. Und ich finde, gerade die Kolleginnen und Kollegen in den Jugendämtern müssen mal häufiger gelobt werden.
Das war unser Podcast mit Carsten Weimann von der Kinder- und Jugendhilfe Neuanfang aus Hamm. Wir haben darüber gesprochen, wie das Team von Neuanfang jungen Menschen mit Drogenproblemen helfen kann. Die Einrichtung will das vor allen Dingen damit Empathie machen. Strafen gibt es nicht und die Jugendlichen können auch nicht rausgeschmissen werden. Wenn ihr noch mehr über das Thema Drogen- und Suchtprobleme erfahren wollt, dann schaut auf unserem Insta-Kanal oder bei TikTok vorbei. Da heißen wir Salon5-. Ich bin Julia, freue mich, dass ihr zugehört habt und sage bis zum nächsten Mal.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.